Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Ich wünsche euch ein frohes und gesundes neues Jahr. Mein Name ist Charlene und in diesem Podcast sprechen mein Papa und ich gemeinsam über Geld, Märkte und Entscheidungen an den Börsen. Ja, auf der anderen Seite des Mikrofons begrüße ich meinen Papa. Hallo, Papa.
Ja, hallo, ich bin der Carsten. Ich bin seit über 30 Jahren als Finanzjournalist unterwegs und meine Tochter und ich, wir haben dieses Format aus der Taufe gehoben, um eben auch vor allen Dingen über Themen zu sprechen, die vielleicht den einen oder anderen neuen Anleger beschäftigen, und das versuchen wir natürlich euch hier darzubringen.
Genau, und weil weder ich noch wahrscheinlich ihr 30 Jahre Börsenerfahrung habt, übernehme ich hier im Podcast die Rolle der Fragenden und hoffe natürlich, dass ich die Themen, die euch beschäftigen, auch konkret treffe. In unserer heutigen Folge soll es um das aktuelle Rekordhoch bei Gold und Silber gehen. In diesem Kontext wollen wir uns aber auch das Thema Marktpsychologie anschauen, denn gerade zum Start in das neue Jahr beschäftigt natürlich viele das Thema von euch, ne? Wie stelle ich mich auf, was möchte ich in Zukunft machen und habe ich vielleicht auch gute Vorsätze? Die Preise für Gold, Silber und andere Edelmetalle stehen ja aktuell auf Rekordniveau und plötzlich ist Gold halt auch wieder ein Gesprächsthema. Der Nachbar, der Bäcker, die Schlagzeilen, alle reden davon. Aber viele fragen sich gerade jetzt, ist das ein Warnsignal oder ist das eher ein sicherer Hafen? Bin ich vielleicht schon wieder zu spät dran? Oder ist Geld, nicht nur Geld, sondern Gold vor allem, jetzt aktuell ein Thema, wo ich mich mit beschäftigen sollte und wo ich jetzt einsteigen sollte? Dazu wollen wir uns auch noch was ganz Grundsätzliches anschauen, und zwar, wie hoch ist die Sicherheit für mich als Anleger und wann ist vielleicht die Angst besonders groß? Lass uns doch zum Einstieg einmal auf die absoluten Fakten schauen. Gold steht ja aktuell auf Höchststand beziehungsweise ist ganz nah dran an historischen Höchstständen. Man liest überall, wo man hinguckt, Schlagzeilen. Es wirkt fast so, als gäbe es aktuell kein Halten mehr, oder?
Ja, das kann man wirklich so unterstreichen. Wir hatten 2025, hatten wir ein wirkliches Phänomen. Der Goldpreis ist aus einem jahrelangen Dornröschenschlaf erwacht und hat sich dann aufgemacht in immer höhere Höhen. Die Rekordstände lagen ja bei über $4,500 je Feinunze. Vielleicht mal, um das historisch ein bisschen einzuordnen, zwischen 2020 und 2023 dümpelte, um das mal aus heutiger Sicht zu sagen, der Goldpreis ja nur zwischen $1,600 und $2,000. Aber dann schon mit Beginn 2024 und erst recht halt, wie gesagt, im letzten Jahr, nahm die Fahrt so richtig an Tempo auf und der Goldpreis schoss immer höher und es sieht sogar danach aus, als wenn das noch nicht mal das Ende der Fahnenstange sein könnte, denn es gibt heute schon belastbare Prognosen, unter anderem von Goldman Sachs, die davon ausgehen, dass der Goldpreis beispielsweise in diesem Jahr auf $4,900 noch steigen können. Das muss man natürlich jetzt so ein bisschen dahingestellt lassen, denn wir haben ja alle keine Glaskugel oder auch die meisten auch keinen Kaffeesatz mehr, in dem man lesen könnte. Aber daraus spricht eigentlich ganz grundsätzlich die Erwartung, dass eben Gold als Anlageinstrument weiterhin bei vielen Leuten sehr groß und sehr hoch im Kursstück steht. Und das Besondere daran, was man ja auch in den letzten Monaten und Quartalen feststellen konnte, war, dass dieser Anstieg, den wir gesehen haben, auf sehr breiter Basis lag. Also, dass hier sehr viele Marktteilnehmer aktiv wurden. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn das jetzt hier an dieser Stelle womöglich kein kurzfristiger Hype ist, was für strukturelle Faktoren könnten denn dafür sorgen, dass der Goldpreis weiter nach oben geht?
Genau, das habe ich mich nämlich auch gerade gefragt. Was würde das Ganze denn aus deiner Sicht beeinflussen?
Also da kommen aus meiner Sicht und mit meiner Erfahrung mehrere Dinge zusammen? Versuchen wir das mal ein bisschen einzuordnen. Erstens natürlich die anhaltende Unsicherheit im globalen Umfeld. Geopolitisch, wirtschaftlich, fiskalisch. Um das vielleicht mal ein bisschen aufzudröseln. Wir haben geopolitisch, haben wir ja in den letzten Jahren Entwicklungen gehabt, die auf eine Neuordnung der politischen Kräfteverhältnisse global hinauslaufen. Wir haben die beiden Kontrapunkte USA und China. Dann haben wir noch natürlich Russland als Mitspieler und auch Indien, das seine Position in diesem neuen globalen Machtgefüge sucht. Dann haben wir natürlich wirtschaftlich einen ganz wichtigen Aspekt, Stichwort Welthandel, Zölle, ausgehend aus den USA, die Neuordnung des globalen Handels durch das Instrument der Strafzölle, was natürlich extrem viel Unsicherheiten geschafft hat und tendenziell natürlich auch dafür sorgt, dass wir hier eine wesentlich höhere Kostenbasis als in den früheren Jahrzehnten bekommen haben und natürlich auch fiskalisch. Stichwort zum Beispiel Staatsverschuldung. Europa verschuldet sich immer mehr, Amerika so und so. Wir haben in China haben wir immer wieder Nachrichten, dass dort die private Verschuldung und auch die Verschuldung der Unternehmen deutlich zugenommen hat und es einfach in den bestehenden Systemen bisher keine wirklichen guten Rezepte gegeben hat, um diese Thematik halt wieder zurückzuführen. Ein zweites großes globales Thema bleibt natürlich immer noch die Geldwertstabilität, sprich die Inflation. Wir haben in den vergangenen Jahren, und das sieht man ja dann auch letzten Endes an der Geldpolitik, rückläufige Inflationsraten wieder bekommen. In Europa ist es halt so, da haben wir uns jetzt so knapp bei 2% stabilisiert, in Amerika ebenfalls, zumindest geht alles in die Richtung. Jetzt würde man vielleicht sagen, Friede, Freude, Eierkuchen, ist allerdings nicht so, weil das ist alles noch sehr fragil. Und man sieht ja letzten Endes zum Beispiel die Europäische Zentralbank, die ja wieder darüber nachdenkt, ob sie jetzt vielleicht schon mal wieder die Zinsen erhöhen könnte, eben weil sie auch bei der Preisteuerung so ihre Bauchschmerzen bekommt. Amerika, da ist zum Beispiel das ganze Thema Zollproblematik noch gar nicht wirklich sichtbar geworden in dem Preisgefüge, sowohl für Unternehmen als auch für Verbraucher. Und da haben wir auch das Spannungsfeld, dass natürlich der US-Präsident Donald Trump in diesem Jahr höchstwahrscheinlich den bisherigen Fed-Chef Jerome Powell ablösen wird, dessen Amtszeit in diesem Jahr endet, eben durch jemanden, der mehr dem Weißen Haus unter Trump zugeneigt ist mit seiner Geldpolitik. Und daraus fürchtet man natürlich dann auch, dass es dann wieder stärkere inflationäre Tendenzen gibt. Und das ist alles das sind alles Themenkomplexe, die eben den Leuten Sorgen bereiten und sie natürlich in Assets reintreiben oder reintreibt, die ihm versprechen, gerade diese Risiken zu umgehen.
Dann lass uns das Thema mal noch ein bisschen tiefer betrachten. Wer oder was treibt denn die Nachfrage jetzt aktuell so ganz konkret? Es werden ja sicherlich nicht nur Privatanleger jetzt auf Gold setzen, sondern da sind doch bestimmt auch institutionelle Anleger mit im Spiel, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben im Prinzip drei große Gruppen, die die Goldnachfrage mehr oder weniger traditionell bestimmen. Wir haben einerseits die Notenbanken, wobei ich die Notenbanken aus den Industrienationen, also den westlichen Industrienationen, fast schon ausklammern möchte. Hier sind die entscheidenden Akteure tatsächlich die aus den Schwellenländern, inklusive Russland, die versuchen, ihre Devisenreserven, insbesondere ihre Devisenreserven, stärker vom Dollar zu entkoppeln und deswegen eben ihre prozentualen Anteile in Gold entsprechend anzuheben. Da gibt es immer noch eine ganz große Diskrepanz zu dem, was in den westlichen Ländern üblich ist. Also China zum Beispiel hat, glaube ich, momentan erst 6 bis 10% seiner Devisenreserven in Gold, während viele westliche Notenbanken oder Staaten eher so im Bereich von 30 bis 40% sind. Zweite große Gruppe sind die Schmuckhändler. Das ist immer wieder ein ganz großes Thema, wobei das halt sehr konsumgetrieben ist und auch wieder sehr stark eher von den Emerging Markets befeuert wird. Stichwort zum Beispiel Indien. In Indien gibt es wirklich Seasons, also Zeiträume, wo viel geheiratet wird und wo die Leute tatsächlich dann ganz, ganz viel Gold kaufen. Und das sieht man dann auch wirklich im Goldpreis. Und die dritte Gruppe, die du ja auch schon angesprochen hast, eben die Privatanleger bzw. die institutionellen, also Fonds und andere Money Manager, die orientieren sich dann natürlich eher so ein bisschen an die makroökonomischen Voraussetzungen, wie ich ja gerade schon erzählt habe, eben diese globalen Tendenzen, die hier Einfluss nehmen könnten. Wobei man natürlich ganz klar eines immer noch sagen muss, wenn man sich mit Gold als Investment beschäftigt. Gold an sich wirft ja, wie gesagt, keine Erträge ab. Also es gibt keine Zinsen, es gibt keine Dividenden. Alles, was man zu Gold sagen muss, ist halt, hier ist wirklich die Frage, wie viel Wert wird durch den Markt dem Gold zugemessen? Und das ist gleichzeitig eigentlich so das Stichwort, weil hier eine einzige Konstante als Preistreiber eigentlich identifiziert werden kann. Und diese Konstante ist Vertrauen. Vertrauen nicht unbedingt in den Goldpreis, sondern Vertrauen beziehungsweise dann letzten Endes Misstrauen gegenüber anderen Assetklassen. Und das bestimmt dann auch die Entwicklung im Goldpreis.
Okay, bedeutet das im Umkehrschluss, dass dieses Misstrauen jetzt aktuell zunimmt, sodass die Leute wieder mehr in Gold investieren wollen oder mehr auf Gold zurückgreifen? Und wenn ja, woher kommt dieses Misstrauen aktuell?
Ja, also klar kann man das so wirklich auf die Spitze treiben, dass man sagt, der Rekordstand im Gold ist ein ganz klares Misstrauenssignal gegenüber vielen anderen Asset-Klassen, die es halt gibt, beziehungsweise strukturellen Problemen, die es gibt. Stichwort, wie ich ja schon gesagt habe, Staatsverschuldung in Amerika oder in Europa. Die ganze Frage der Inflation, die ganze Frage, wohin geht die Geldpolitik in den westlichen Industrienationen? Wie gestaltet sich die Geopolitik weiterhin? Ja, wir haben ja immer noch diesen Konflikt Ukraine-Russland. Steht jetzt China vielleicht in den Startlöchern, um sich Taiwan zu schnappen? Wie wird es im Nahen Osten weitergehen? Das sind alles Themen, die am Ende auf eines hinauslaufen. Die Leute sagen, wir misstrauen. Oder wir halten andere Assetklassen für risikobehafteter eben als Gold. Es gibt ja diesen schönen Spruch, den hat auch mal ein Schriftsteller geprägt, gut wie Gold. Und das ist eigentlich jetzt das, was die momentane Lage auch so ein bisschen kennzeichnet.
Das heißt, wir können mal festhalten, der hohe Goldpreis ist aktuell ja kein Zufall, sondern wie immer das Ergebnis von langfristigen oder langjährigen Entwicklungen. Und genau deshalb wollen wir jetzt als nächstes mal einen Blick auf die ganze anlegerpsychologische Sicht werfen. Denn wenn man das einmal so in Gänze betrachtet, klingt es natürlich total logisch. Der Goldpreis steht hoch, weil es dafür nachvollziehbare Gründe gibt, die du gerade aufgezählt hast. Ne? Notenbanken kaufen, Vertrauen in Währungen wird hinterfragt, Unsicherheit gehört da natürlich in diesem Umfeld dazu. Und trotzdem passiert bei vielen von euch und ja, auch immer wieder bei mir an diesem Punkt etwas ganz anderes. Es entsteht Unruhe. Also es ist nicht so eine Panik, die sich in einem breit macht. Es ist auch nicht so super dramatisch oder sowas. Es ist eher so ein ganz leises Gefühl von sollte ich da jetzt auch was machen oder bin ich jetzt vielleicht schon zu spät dran, habe ich etwas verpasst? Und man fängt halt an, sich diese Fragen zu stellen. Was ist zum Beispiel, wenn das jetzt erst der Anfang bin soll, ist, was ist, wenn das jetzt erst der Anfang ist? Soll ich jetzt noch schnell mit drauf springen? Ja, also diese Gedanken, die kommen ja immer in einem hoch und das ist natürlich bei Rekordständen immer nochmal was ganz Besonderes, ne? Und ich meine, bis zu diesen aktuellen Rekordständen, finde ich, konnte man Gold ja problemlos ignorieren, würde ich jetzt mal sagen, ne? Jetzt ist es ja wirklich in aller Munde, überall sind Schlagzeilen, überall liest man davon, der Nachbar erzählt davon und da kommt dann so ein kleiner Druck, sage ich jetzt mal. Wie ist da so deine Meinung zu diesem Thema?
Ja, also wie du es ja schon richtig gesagt hast, eigentlich konnte man Gold bislang gut ignorieren, weil es ja als sehr langweiliges Asset gilt, ne? Also da passiert nicht viel, man kriegt zwar ab und zu mal eine Nachricht, aber das ist alles so ohne wirklich große Dynamik. Allerdings, und das ist ja auch richtig, man beobachtet jetzt so ein doch, auch wenn es vielleicht ein bisschen langweilig aussieht, aber doch immer wieder auftauchendes Asset wie Gold. Und dann guckt man so und es steigt und steigt und es wird dann wieder und nächster Rekord. Und wenn man sich mal so ein bisschen mit der ganzen Materie beschäftigt hat, im letzten halben Jahr war ja im Prinzip im Wochentakt die Schlagzeile, ne? Rekordstand, Rekordstand, Rekordstand. Das ist aber nicht nur bei Gold so, um jetzt mal vielleicht den Bogen noch ein bisschen breiter zu spannen. Wir haben ja ganz, ganz viele Themen und Assets, wo einfach immer wieder dieses Gefühl kommt, verpasse ich da jetzt was? Stichwort Kryptowährung. Ne? Ich meine, ja, jetzt momentan möchte keiner Bitcoin und Co. anfassen, weil es hier deutliche Verluste gab. Aber vom Vierteljahr sah das wieder komplett anders aus. Ne? Da war plötzlich wieder der Hype da. KI-Aktien, genau das gleiche Thema. Viele haben mit KI ganz lange Zeit, ich würde mal sagen, gefremdelt. Ja, da war was und das sieht ja alles ganz gut und schön aus und vielleicht kann man ja dann irgendwann mal das auch in der Praxis sehen und vielleicht hat das ja irgendwann mal eine Relevanz. Und plötzlich im letzten Jahr der Riesenhype, wir haben Großentwicklungen gehabt, Verdopplung, Verdreifachung, Vervierfachung, Stichwort Nvidia oder Speicherchip-Hersteller und so weiter und so fort. Also, um das vielleicht mal zusammenzuhalten, wir finden immer wieder Themen an der Börse, die so aus so einer ruhigen Phase herauskommen und dann plötzlich anfangen, an Dynamik zu gewinnen. Und jeder Anleger oder der sich überhaupt mit den Kapitalmärkten beschäftigt, steht dann plötzlich irgendwann vor dem Thema, ja, soll ich da jetzt auch noch investieren? Soll ich da einsteigen? Jetzt ist schon wieder ein Höchstkurs gemeldet worden. Ist der Zug jetzt abgefahren? Was auch immer. Und das erzeugt halt einen Druck in einem selber, mit dem man mitunter relativ schwer umgehen kann. Das ist halt dann letzten Endes keine rationale Angelegenheit mehr, sondern eben, wie gesagt, eine sehr emotionale.
Ja, klar. Ich meine, auf einmal wird das Thema konkret, ne? Also wenn jeder darüber spricht, man überall davon liest und man überall davon hört, dann verschiebt sich ja irgendwo der innere Fokus, ne? Das ist ja so, wie wenn man irgendwie das neueste iPhone oder irgendwie sowas sieht, ne? Man sagt nicht mehr, brauche ich das, sondern auf einmal, warum habe ich das denn nicht?
Ja, und wie gesagt, da wechseln sich dann Perspektiven ab und die muss man natürlich dann auch selber erstmal verarbeiten, ne?
Genau. Und ja, lass uns jetzt mal wieder den Bogen zurück zu der Situation mit dem Gold spannen. Wir wollen jetzt mal unsere beiden Themen, also einmal den Höchststand vom Gold und diese anlegerpsychologische Sicht zusammenbringen. Was heißt das denn jetzt hier für unsere konkrete Situation mit dem Gold? Müssen wir jetzt noch hinterherrennen oder kann ich mich erstmal ganz entspannt noch zurücklehnen?
Ja, also das ist natürlich jetzt die Gretchenfrage schlechthin, ne? Goldman Sachs ist ja eine ganz bekannte amerikanische Investmentbank. Die glaubt ja, dass Gold in diesem Jahr, also 2026, glaube ich, bis auf 4.900 Dollar pro Feinunze steigen kann. Also andere gehen da nicht ganz so weit mit. Aber der Grundtenor ist natürlich trotzdem, dass man davon ausgeht, dass der Goldpreis weiter steigt, weil eben die Probleme, die ich ja heute auch hier schon aufgezählt habe, ja nicht über Nacht verschwinden werden, sondern vielleicht sogar noch an Dramatik gewinnen. Ne? Und deswegen sage ich ja, ist es, also Gold. Ganz grundsätzlich bleibt eigentlich ein super interessantes und spannendes und wahrscheinlich auch sehr ertragreiches Asset, wobei man aber trotzdem verschiedene Faktoren oder Aspekte sich gewahr sein muss, ne? Gold ist ein Asset, was ja per se wertaufbewahrend ist, ne? Ich hatte es schon gesagt, es zahlt keine Zinsen, es zahlt keine Dividenden. Aber es ist halt inflationsstabil. Und deswegen sollte man sich ganz grundsätzlich überlegen, das im Sinne einer einer Asset Allocation, einer Risikostreuung, einer Vermögensstreuung, nicht doch so ein paar Prozente generell immer im Gold liegen. Als Stabilitätsanker. Da ist es dann halt immer die Frage, wie hoch macht man? Das ist dann so die persönliche Risikoneigung. Ne? Wer ein bisschen ängstlicher ist, der macht halt ein bisschen mehr in Gold. Wer ein bisschen riskanter aufgestellt ist, der macht halt ein bisschen weniger in Gold. Aber Gold sollte eigentlich immer in einer ordentlichen, strukturierten Vermögensaufteilung eine Rolle spielen. Wenn man noch nicht in Gold investiert ist, dann muss man sich natürlich trotzdem die Frage stellen, möchte ich das überhaupt? Ich meine, wir haben ja mit den Kapitalmärkten zu tun. Und die Kapitalmärkte, das sind ja nicht nur eine Handvoll Aktien und Gold, sondern das ist ja viel, viel mehr. Es gibt ETFs, es gibt für die ganz spekulativen Naturen unter uns gibt es einen Terminmarkt. Es gibt Anleihen, die regelmäßig Zinsen abwerfen. Es gibt Dividendenaktien, die regelmäßig Dividenden abwerfen. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, sein Geld zwar quasi am Kapitalmarkt anzulegen. Und da ist natürlich dann auch die Frage, die man sich selber immer beantworten muss. Passt denn Gold da überhaupt in mein persönliches Konzept? Wir haben es ja heute gesagt, es ist eine gewisse Absicherung gegenüber den Turbulenzen, die wir heutzutage erleben an den Märkten und generell in der Welt. Aber vielleicht ist mir das ja auch egal, ne? Vielleicht interessiert mich das gar nicht, sondern sage, ich hab vielleicht auch gar nicht so viel Geld, dass ich sage, ich will halt keine 4.500 Dollar in so eine Unze investieren, sondern ich habe halt nur 1.000 Euro und die lege ich dann lieber in einen ETF an oder so. Ja, passt also Gold wirklich tatsächlich in meine private Überlegung? Und natürlich muss man unterm Strich auch manchmal sagen, es ist nicht immer sinnvoll, allem hinterher zu rennen. Ne? Das haben wir ja auch bei bestimmten Aktien, die dann so hochgeschossen sind und dann plötzlich alle Leute kommen und sagen, ja, ich muss kaufen, ich muss kaufen. Ist vielleicht bei Gold genauso, ja. Vielleicht sollte man sich einfach mal hinsetzen und sagen, muss ich das jetzt wirklich haben? Nur weil alle anderen es haben wollen?
Ja, das stimmt. Das ist auch wieder das beste Beispiel vom neuesten Handy. Ne? Muss man ja auch nicht immer alles haben. Lass mich das mal so ein bisschen versuchen zusammenzufassen. Ne? Also wir haben ja jetzt quasi drei Anlegergruppen gehört von dir. Das heißt, wir haben einmal Menschen, die eigentlich grundsätzlich gerne Gold haben möchten, einfach um sich breit aufzustellen oder eben, weil sie eben einen Teil ihres Vermögens nun mal in Gold, in Edelmetallen gerne anlegen möchten. Das heißt, bei diesen Leuten geht es nicht um das Timing, sondern eher um die Gewichtung. Und die Gewichtung ist ja dann eigentlich unabhängig vom aktuellen Preis. Dann haben wir Menschen, für die halt bislang Gold keine Rolle gespielt hat, die jetzt aber dadurch darüber nachdenken. Hier ist für Ja, also hier ist die wichtigste Frage eigentlich nicht, steigt das Gold weiter, sondern warum möchte ich gerade jetzt Gold haben? Ich meine, vorher hätte ich ja auch die Möglichkeit gehabt, Gold zu erwerben. Und dann haben wir eben die dritte Anlegerklasse, die du auch gerade gesagt hast zum Schluss. Einfach die Leute, die sich jetzt unter Druck setzen lassen, die sollten sich ganz tief mal selber in die Augen gucken und schauen, möchte ich das jetzt wirklich? Warum möchte ich das? Und hier kann eben manchmal auch die beste Handlung sein, einfach nichts zu tun.
Ja, und wenn ich das jetzt nochmal aus meiner Sicht so ein bisschen zusammenfasse, darf noch auch auf die Gefahr, dass ich vielleicht so ein, zwei Punkte nochmal wiederhole. Aber die Asset-Klasse Gold, ne, ist halt ein Gold ist ein Vermögensgegenstand, der keine Zinsen abwirft, der keine Dividenden abwirft, der eigentlich nur dazu da ist, um Wert aufzubewahren, weil er als inflationsstabil gilt. Und dann ist die große Frage, die sich jeder für sich selbst beantworten will, möchte ich einen Teil meines Vermögens sozusagen konservieren, indem ich Gold kaufe? Oder möchte ich lieber dieses Geld tatsächlich arbeiten lassen? Denn auch wenn wir jetzt gerade Rekordstände haben beim Gold, wegen dem entsprechenden Umfeld, heißt das ja noch lange nicht, dass das auf lange Sicht so weitergeht. Ne? Also man muss ja auch immer damit rechnen, dass es mal wieder in die andere Richtung geht und dass ein Gold nur noch 4.000 oder 3.000 Dollar je Feinunze kostet. Also das ist dann eher so eine Entscheidung, ich habe hier eine Vermögensaufteilung, die ich machen will und ein Teil sozusagen als absoluten Anker investiere ich halt in Gold, weil ich weiß, egal wie der Kurs ist, ich will nicht vom Kursgewinn leben, sondern ich möchte mein Vermögen zumindest zu einem Teil gegen alle Unbill, die es in dieser Welt geben könnte, schützen. Dann ist Gold ein richtiger, guter Bestandteil solch einer Asset Allocation. Aber ich muss nicht unbedingt Gold als Spekulationsobjekt kaufen. Das ist dann wirklich eine Frage, die sich jeder persönlich dann beantworten muss.
Das heißt also, Gold auf Rekordhoch ist also erstmal ein ziemlich starkes Bild. Ne? Geht keiner dran vorbei. Aber wir haben am Ende in dieser Folge auch gelernt, ne, es hängt halt weniger vom Preis an, sondern mehr um das, was wir mit solchen Situationen als Anleger machen.
Ja, und wie gesagt, Märkte verändern sich. Verhaltensmuster dagegen in der Regel sehr selten.
Genau, darum dachten wir, gerade zum Jahresanfang lohnt es sich einmal, solche Momente nicht als Handlungsaufforderung zu verstehen, sondern für euch auch einen kleinen Anlass zum Nachdenken. Nicht, warum tue ich das jetzt oder warum muss ich das jetzt tun, sondern warum beschäftigt mich dieses Thema gerade so sehr?
Ja, und die Antwort auf diese Frage, die ihr euch ja dann selber auch geben solltet und auch könnt, das ist dann im Endeffekt ja immer auch wichtiger als jede Prognose von irgendwelchen Kurszielen.
Und wenn ihr in Zukunft keine neue Folge von Papa erklär mal Börse verpassen möchtet, dann abonniert doch gerne unseren Kanal und wenn dir diese Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da oder empfehle sie weiter. Gerade jetzt zum Start ins neue Börsenjahr kann vielleicht für den einen oder anderen noch was dabei sein.